herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 338. Wir gehen steil auf die 350 zu. Jetzt haben wir gerade erst die 200 gefeiert. Jetzt können wir uns bald schon wieder überlegen, was wir denn zur 350. machen. Oder machen wir da gar nichts? Mit mir dabei ist der Kevin.
Ja, hi.
Und der Marco.
Hallo. Schon stark, ne? Von Folge 200 auf 338 in 5 Wochen.
Ja, gab viel zu berichten.
Ja, unter anderem habe ich hier als Smalltalk-Thema, beziehungsweise Kevin hat als Smalltalk-Thema gleich mal was ein ganz hartes Thema rausgesucht als Smalltalk, was auch mit dem aktuellen Spieltag zu tun hat. Und zwar, also ich weiß gar nicht, ob du den Titel, also meinst du den Titel ironisch, Mobbing am Arbeitsplatz ist das Stichwort?
Wie findet ihr das? Findet ihr das cool oder lustig oder findet ihr das eher doof?
Das Mobbing am Arbeitsplatz?
Ja.
Gibt's bei uns nicht.
Also da habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Erfahrungen damit gemacht. Gar nicht, also.
Ja, das ist ja,
ich hab kommt in Großkonzernen nicht so vor.
Ich habe mich da auch mal schlau gemacht, weil ich mich immer, weil man kennt ja immer nur diese Extreme, ne? Also wo dann Leute wirklich richtig angeekelt, rausgeekelt werden, wo irgendwelche Gerüchte über sie gestreut werden. Also das ist schon in ganz kleinen Gesten auch verankert. Also heutzutage könntest du wieder ganze Coaching-Seminare damit füllen, was alles als Mobbing durchgeht. Das können auch Witze sein, die der andere nur als Mobbing empfindet, die du aber gar nicht als Mobbing gemeint hast, dann ist das ein passives Mobbing.
Ja gut, okay, also ich empfinde also, Coaching oft als Mobbing. Also ich, so
auch das kann ja, ne, kann Coaching. Ja auch, so, kann so, ja auch so sein. Drei, ne? Man kommt an und sagt, hier, du machst jetzt ein Coaching, weil du bist scheiße.
Nee, also wir haben immer, also jetzt muss ich aufpassen, nein, wir haben, also ich habe in meiner beruflichen Karriere auch bei vorhergehenden Arbeitgebern immer mal wieder so Coachings gehabt oder bekommen oder kriegst ja so Team-Coachings, Einzel-Coachings. Und ich muss sagen, so 50-50, du hast also wirklich 50-50, hast du mal was Gutes, wo du sagst, ey, echt krass, so also ein guter Coach, der nicht so 0815 Phrasen raushaut. Und dann hast du den nächsten, der halt, wo du denkst so, ey, sag ich, 50 Mal gehört, diese ganzen Spiele mit, wir ziehen alle an irgendwelchen Strängen und heben was hoch und so. Also muss ich ein bisschen aufpassen, falls jemand von meiner Arbeit zuhört.
Ja, alles aber, gut.
Aber
wir sagen ja nicht, wo du arbeitest.
Nein, sagen wir nicht.
Heute sagen wir nur, wo Marco arbeitet.
Nein, Marco, habt ihr schon mal, also wie findet ihr so Coachings? Ich muss immer sagen, immer 50-50. Nervt mich meistens, aber die Guten im Nachhinein sind dann doch gut gewesen. Aber meistens bin ich genervt davon. Also ich rede nicht von Einzelcoachings, sondern so von so Gruppencoachings. Einzelcoachings haben schon so ihren Wert manchmal. Oder hast du noch nie ein
Coaching? Hatte ich schon die letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr. Also, dass wir mal ein Coaching in der Gruppe gemacht haben. Nur bei Bertelsmann gearbeitet, glaube ich. Das ist schon lange her.
Kevin, habt ihr sowas?
Ja, sowohl, also das Angebot gibt's, ne? Also sowohl als auch. Bei mir in der Agentur natürlich sowieso. Also die Mitarbeiter können alles sich in allem coachen lassen. Ich bezahle alles und stelle das einfach meinen Auftraggebern in Rechnung. Deswegen sind Filme bei mir auch deutlich teurer geworden, weil der Robert und der andere Kollege eigentlich nur noch in Coachings hocken. Ja, ist das. Die Anmerkung im Chat finde ich sehr gut. 4 von 5 Mitarbeitern finden Mobbing gut und lustig. So war das ja auch am Wochenende im Stadion, oder?
Ich wollte gerade die andere Brücke machen. Wenn ihr auch so lustige Kommentare schreiben möchtet, dann folgt uns doch ganz gerne auf Twitch. Da könnt ihr live immer montagsabends gegen 21 Uhr dabei sein und derart witzige Kommentare schreiben. Oder ihr schaut den Padercast im Nachgang einen Tag später auf YouTube oder ganz oldschool, wie es aber die meisten tatsächlich tun, hört ihr das über Spotify, Apple Podcasts oder andere Podcatcher. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Das hilft uns, denn das ganze Thema ist hier eine Freizeitveranstaltung von uns allen. Und wir verdienen damit kein Geld. Wir machen das aus Spaß. Und das Einzige, was uns wichtig ist, dass es euch gefällt. Deswegen gerne Feedback geben und weiterempfehlen. Denn wenn wir sehen, dass die Aufrufzahlen in die Höhe steigen, freuen wir uns immer. Und lachen uns gegenseitig an.
In der größten Mobbing-Show Deutschlands.
Ja. Nee, aber du wolltest genau. Eigentlich darauf
hinaus. Coaching-Show.
Nee, Coaching, genau, wir sind auch Business-Coaches.
Selbsthilfegruppe hat uns jemand, glaube ich, ich weiß nicht mehr, schändlicherweise gerade, wer es war, aber direkt nach Abpfiff oder während des Spiels sogar noch geschrieben, Selbsthilfegruppe, Fragezeichen.
Ja, das stimmt. Den Titel haben wir aber schon seit Jahren. Also ich erinnere mich an Drittliga-Zeiten, wo man das wirklich, also da müssten wir mal gucken, ob wir da eine DIN-Zertifizierung für kriegen, für Selbsthilfegruppe zum SCP 07. Müssen wir mal gucken, ob wir das zertifiziert.
Ihr könntet ja mal coachen, wie man richtig mobbt. Ja.
So, aber du wolltest darauf hinaus, glaube ich, dass es im Fußballkontext etwas Mobbingartiges gab am Wochenende, Kevin, oder?
Ach, weiß ich nicht. Also im Fernsehen hörte sich das so komisch an. Ich konnte es nicht richtig verstehen. Irgendwas mit Hornberger raus oder so. Das kann. Ich weiß nicht, ob da irgendein altes Tape abgespielt wurde, weil das gab es ja irgendwie vor einigen Jahren.
Während Corona meinst du?
Ich glaube damals, als er Präsident war oder sowas. Also ich weiß gar nicht mehr. Ist schon echt lange her, als die Ticketpreise so hochgeschnellt waren. Ich war auf einmal ganz verwundert und dachte, die hätten jetzt irgendwie Retro-Spieltag oder so gemacht. Oder 11.11. Ich meine, Karnevalsbeginn hätte ja auch sein können, dass das irgendwie so eine kleine lustige Nummer sein sollte.
Nee, lustig war es nicht so ganz gemeint. Erklären,
aber dann, ja.
Genau. Dazu gab es auch zwei Banner, die man nicht im Fernsehen gesehen hat, schätze ich.
Blende die mal ein, das dauert allerdings 2 Minuten, deswegen werdet ihr sie gleich erst im Nachgang sehen. Du kannst ja schon mal sagen, was drauf stand, Marco.
Das beim ersten Mal, ich glaube, dass das chronologisch richtig ist, stand drauf, wer den eigenen Fans den Rücken kehrt, der ist den Dialog nicht wert. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal war es, das war dann, ich weiß gar nicht wann, jede Halbzeit eins, keine Ahnung, mit dem Code HornyPower 100% Rückgrat bei allen Presseerklärungen zu Polizeieinsätzen. Genau.
Ja, also.
Das erklärt zumindest schon mal den Kontext, oder? Also zumindest gibt es einem den Kontext, den Polizeieinsatz in Braunschweig betreffend, nehme ich mal an, dass der Kontext damit gemeint ist, wo.
Ja, auch.
Kann auch erklären,
ja, erklär du das gerne,
Marco. Wo das Thema mit dem Code herkommt. Das, der aufmerksame WhatsApp-Nutzer, der die. Handynummer von Martin Hornberger eingespeichert hat. Er hat vielleicht gesehen, dass er in seinem WhatsApp-Status eine Werbung hatte zu einer Promo rund um einen hässlichen Weihnachtssweater vom SCP. Und da gab es einen Promocode mit Rabatt. Genau, ja, den haben dann viele Leute gesehen. Ja, unter anderem auch die Verfasser dieses Spruchbands. Das war eine Anspielung darauf. Und in Summe ging es halt darum, um die nicht vorhandenen bzw. total aussage- und blutleeren Presseerklärungen des SCPs zu den Vorkommnissen in Braunschweig. Für alle, die es schon vergessen haben, da gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei, einer BFE-Einheit, wo sehr viel Schaden angerichtet wurde für nichts und wieder nichts und auswichs und wieder nichts. Und der SCP hat es bis heute verpasst, das Thema mal gescheit zu kommentieren, obwohl ja so einige aus dem Umkreis des SCPs das Ganze sehr live erlebt haben und sicherlich das ganz gut wiedergeben können. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Retourkutsche zu dem Thema. Ja, also, finde ich gut, dass man das auch nicht ansatzlos einfach stehen lässt, dass da der SCP echt kein Rückgrat beweist.
Was ich mich gefragt habe, um jetzt mal kurz meinen Klamauks 11.11. Kommentar wegzulassen, wieso nimmt man denn eigentlich immer Martin Hornberger dafür her? Also ist das einfach, weil der schon so lange im Club ist und einfach den alle kennen? Oder ich meine, es ist ja nicht sein alleiniger.
Ja, ich nehme mal an, dass er Mitglied beim blau-schwarzen Dialog war oder ist. Oder also.
Ne? Naja, er ist der Geschäftsführer des SCPs, der Gesamtgeschäftsführer. Ja. Und ich glaube, dass der auch in diesen Dialogen, in den Austausch immer das Gesicht des SCPs ist und dementsprechend. Also so ein Martin Sagel etc., die siehst du da nicht und du kriegst ja auch nicht mit, was deren Meinung ist, also als Dritter. Heißt der Martin Sagel? Ich weiß es gar nicht. Ja, Herr Sagel.
Der Präsident.
Der Präsident, genau. Genau, und deswegen ist, glaube ich, Martin Hornberger da immer als Repräsentant des SCPs auch das Zielbild. Ich weiß nicht, wie er sich gibt in diesen Dialogen. Da war ich noch nie dabei, das kann ich nicht bewerten, aber genau. Da er, glaube ich, der Wortführer ist vom SCP,
Ich finde das immer ein bisschen komisch. In anderen Vereinen werden meistens dann keine Personen genannt, sondern eher ein ganzes Gremium benannt. Das finde ich immer ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, alles gut, Martin kann sich selber verteidigen, aber ich finde das immer ein bisschen komisch.
Ja, wobei das ja auch mittlerweile
in dem Zusammen, Tradition in dem Kontext, ist, ne? In dem Historischen, hat es ja eher sogar was in Anführungsstrichen Witziges, außer vielleicht halt für den, der den Spruch abkriegt, weil es ja schon so ein Kult,
genau,
wie so ein Kultsong geworden ist. Ne? Also das ist ja.
Ich glaube, deswegen hat man es ja auch gewählt. Also man hat ja auch gesungen, denn er hat schon wieder die Preise erhöht. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gehört hat.
Ach, das haben die auch gesungen?
Ja, ja.
Ach so, ich habe nur das Hornberger, ach so. Ach,
sie haben das ganze Lied gesungen. Wurde gesungen. Naja, ja. Genau, weil das ja halt auch eine Tradition, glaube ich, ist, das so zu nutzen. Also man also, hat
du,
das jetzt
du meinst, dass Hornberger raus in diesem Steiger-Format Lied?
Ja, genau.
Hornberger raus, genau. Also, ja, genau.
Wo er damals ja, auch, auf der Hauptbühne stand und so gemacht hat.
Ja, genau. Also man hat das ganze Lied auch gesungen. Genau, richtig. Okay, aber gut. Prinzipiell an der Sache muss ich sagen, das kann ich verstehen, wenn man da als Betroffener so wenig Rückhalt vom Verein bekommt, dass man dann erbost ist. Dann muss man das als Verein auch über sich ergehen lassen können.
Ja, das, absolut, das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich finde nur immer schwierig, wenn man eine Person rauszieht. Aber gut, das hat natürlich im historischen Kontext wahrscheinlich auch einfach schon fast. Ich weiß gar nicht, darf man das Kultstatus nennen, in dem, also das ist irgendwie historisch so gewachsen oder hängen geblieben.
Genau. Also was ich daran schade finde, ist, dass eigentlich genau das ja eine Stärke von einem etwas kleineren Verein wie dem, oder Verein ist es ja nicht mehr, ne? Gesellschaft wie dem SCP sein sollte, die Nähe zu den Fans, ne? Also sich das, was heißt, ich kann es verstehen, aber ich glaube, dass es bei Vereinen, die etwas größeren, also die etwas weiter von den Fans entfernt sind, durchaus schwieriger ist, so einen Dialog hinzukriegen. Und du siehst es ja trotzdem, dass das bei Vereinen wie wahrscheinlich Union Berlin, St. Pauli, ist so das, was man wahrnimmt, dass das dort klappt, dass in solchen Situationen der Verein hinter den Fans steht. Und ich denke, das wäre bei uns eigentlich nicht unmöglich gewesen, ohne dass der Verein vielleicht auch oder die Gesellschaft in irgendwelche Probleme gekommen wäre, wenn sie das kritisiert ne? Und sagt, wir stehen für eine Aufklärung des Sachverhaltes und stehen hinter unseren Fans und fordern, dass das aufgeklärt wird. Das ist ja nichts, du brichst dir da ja eigentlich keinen Zacken aus der Krone, ehrlich gesagt, oder? Also das wäre das Mindeste gewesen, was möglich sein muss eigentlich. Oder man sagt halt, man glaubt halt dem Fanbeirat nicht, man glaubt den Fanprojekt nicht, man glaubt den sogar den szenekundigen Beamten nicht, die ja offensichtlich oder laut Schilderung auch das bestätigt haben, was die Fans selbst auch dargestellt haben. Also weiß ich nicht, ich verstehe da das Problem vom Verein nicht, wovor man da Angst hat, sich da mit zu also was kann man da verlieren, wenn man das nicht tut? Verstehe ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Oder wenn man das
tut, kann ich dir nicht beantworten, müsste man halt mal da anrufen und fragen.
Ja. Durch einen Telefonjoker ziehen um die Uhrzeit.
Ja, also die Nummer von Martin hätte ich.
Hast du auch den Rabattcode abgestaubt?
Nein, habe ich nicht, tatsächlich. Ich habe es aber, also das fand ich wirklich schon irgendwie witzig.
Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir das Thema auch geklärt oder möchtet ihr noch was ergänzen? Nein, dann gucken wir.
Nö, ich glaube nicht.
Ja, gut, dann gucken, machen wir Rückblick zu Nürnberg. Ich glaube, Marco, du musst mal die freudigen Luftballons aus deinem Hintergrund entfernen.
So,
wenn wir über das Spiel sprechen.
Du könntest jetzt so Pfeile drauf werfen auf die Luftballons.
Ja, stimmt, das
geht. Dass die so zerplatzen, das wäre ein cooler Effekt.
Vor allem es sind auch genau 3 Luftballons, also genau die Anzahl der Gegentore, die wir auch kassiert haben im Spiel gegen Nürnberg. Für jedes Gegentor zerplatzt Marco jetzt einen Ballon. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir uns einmal die Aufstellung an. Und zwar gab es doch eine sehr spannende Aufgabe, nämlich
Können wir vielleicht noch einmal zurück,
die Choreo ganz kurz? Noch? Okay, ja.
Ja, genau, wir sollten vielleicht beim Anfang, vor dem Spiel anfangen.
Gut, ja.
Genau. Also vor dem Spiel vielleicht noch mal einmal aus dem Stadion raus, bevor wir im Stadion drin sind. Ich finde, der Umbau ist ja jetzt schon mittlerweile sehr, sehr weit fortgeschritten. Mhm. Also draußen sieht man auch schon den Schacht für den Aufzug. Die sieht so aus, als wären die Treppenhäuser begehbar. Und auch innen drin, der Innenausbau nimmt ja Formen an. Also man sieht auch, wo man reingeht, wo die wo die Versorgungsstände dort sind oder angebaut werden und man sieht auch die Reihen schon, die drin sind. Wie findet ihr das so? Wie das so das Stadionbild ergänzt und
ich finde es total cool. Also ich finde, das Stadion wirkt erwachsener. Also nicht mehr so diese kleine, zu belächelnde, wird's immer in Wellblechhütte, sondern es wirkt einfach robuster, ein bisschen imposanter, weiß ich nicht. Also so, ja, wie ein Stadion halt. Also mit diesen ganzen Betonpfeilern so da außenrum. Ich finde, dass das ja schon was hermacht. Jetzt kann man natürlich gucken, dass man das dann halt noch anstrahlt und ich weiß nicht, mit was für Graffitis noch ausstaffiert oder Legenden.
Das ist eine Idee. Das ist eine Idee.
Ich fände es total geil, wenn die ganze Arena mit coolen Graffitis, die auch Sinn ergeben, also diese ganzen Betonklötze vollgeballert werden. Gibt es so in der Form, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das Graffiti kommt ganz alleine, wenn du nichts dran machst, oder?
Ja, ich meinte coole und sinnvoll.
Ich wünsche mir vorne den V, der auch im Fanprojekt ist.
Ja, das wird zum Beispiel richtig cool.
Sehr cool. Also ehrlich gesagt haben wir ja schon öfter, also ich glaube, in der aktiven Fanszene gibt es sicherlich Leute, die da ein Faible für haben. Oder also zumindest im Umkreis des SCP mag es Leute geben, die sowas vielleicht gut können. Ich fände es auch toll, wenn die Betonklötze derart gestaltet werden könnten. Wobei du natürlich da auch so ein bisschen das Übersprayen durch andere Vereine provozierst, wenn du das so gestalten lässt, aber warum nicht?
Ja. Ja, kann sein. Ja.
Also ehrlich gesagt, das Stadion ist noch nie angespült worden, fällt mir gerade ein. Oder machen die es immer nur weg? Also ist jetzt mal ernsthaft, ne? Ich meine, hier an der B64 ziehen sie irgendwo, oder generell, wenn sie irgendwo so Lärmschutzwände hochziehen, die sind nach 3 Tagen vollgesprüht, aber am Stadion ist noch nichts gewesen außen, ne? Innen ja auch nicht. Mhm. Außer das, was halt so gestaltet wurde. Also interessant.
Da gibt es viele Möglichkeiten. Kannst auch mit LED-Paneelen ausstatten und dann immer wieder motto-mäßig Sachen draufballern. Machst die Graffitis halt nicht fest, sondern...
Ist auch überwacht. Also, ja, gut. Ich meine, überwacht, ja.
So oder so. Ich finde auf jeden Fall, dass es jetzt deutlich mehr hermacht und der SCP vom Standing her, also jetzt auch das Standing manifestiert hat, was er inzwischen in der zweiten Liga hat. Ein gewachsener Zweitligist.
Ja. Und ich hatte dann auch mit ein, zwei Leuten gesprochen, irgendwie, weil die Oberränge ja auch recht fertig aussehen schon, also zumindest von den Sitzplätzen her. Und es überlegen ja wirklich viele, welche dort hochzuziehen. Also
ich auch.
Schön groß. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, das ältere Kaliber eher.
Genau.
Genau, weil man da viel besser an die Versorgung drankommt. Man muss sich nur umdrehen, um ein Bier zu holen und so weiter und so fort, hieß es. Also fand ich ganz spannend. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann aussieht mit den Dauerkarten. Also
ja, ich werde am ersten Tag Dauerkartenverkauf stehen wir mit 4 Freunden, 5 Freunden, 6 Freunden. Da sind auch 3 dabei, die gar nicht ins Stadion gehen, die aber eine Dauerkarte kaufen werden. Also bisher sind sie nicht, ja, keine Ahnung, die gehen nur zu Auswärtsspielen normalerweise mit und wir haben selber überredet bekommen, im Oberrang mit uns zusammen 6 Plätze zu belegen und wir werden am ersten Tag morgens kampieren vor der Dauerkartenausgabe, weil wir natürlich 6 zusammenhängende Plätze buchen wollen und das online etwas schwierig werden könnte, wenn der Ansturm so groß ist. Deswegen ist das schon gebongt, dass wir nächstes Jahr das machen werden. Morgens vor Ladenöffnung da stehen und die Plätze gleich buchen.
Und du weißt ja, dass Mitglieder und Dauerkartenbesitzer ja erst ein Vorkaufsrecht
haben. Da bin ich ja.
Ja, aber dann, wenn deine Kollegen.
Ich glaube, es sind alle Mitglieder. Kommt dann drauf an, ob es die Dauerkarte braucht. Wie auch immer, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Aber Thorsten schreibt im Chat, das war so ein bisschen das, was ich auch durchsickern gehört habe, dass die Oberränge Sitzplätze teurer werden sollen als die normalen Sitzplätze.
Bin mal gespannt, wie viel
es wird. Also Thorsten schreibt 40 Euro. Also jetzt wahrscheinlich beim normalen Spieltag, genau. Das fände ich sehr interessant. Ja, Kevin ist rausgeflogen, okay. Müssen wir einmal wieder
rein. Ja, aber er grinst noch so schön.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir Kevin zweimal.
Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Teams hat bei mir gerade ein Update gemacht.
Jetzt hat es geklappt.
Und sich neu gestartet.
Nee, also 40 Euro Also normalerweise habe ich mir sagen lassen, dass Oberränge immer günstiger sind als Unterränge, weil du weiter weg bist und keine Ahnung warum. Ich finde es interessant,
dass... Also 40 Euro wären dann 720 Euro im Jahr. Ja. Also in der Tat hatte ich das auch geschätzt. Also da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen mit dem Thomas und der meinte, ja, so 400, 500. Ich wäre auch eher so an die 700 gedacht, weil ich glaube, ich meine, da oben ist ja schon ein bisschen Luxus, ne? Du hast nur vier Ränge, also vier Reihen und also wenn du wirklich vor so einem Verkaufsstand sitzt, dann brauchst du dich wirklich nur umdrehen und sagen, hey, fünf Bier.
Aber dann gebe ich ja erst recht mehr Geld aus, weil ich die ganze Zeit Getränke ordere. Dann brauche ich ja nicht noch teurere Eintrittskarten. Nein.
Ja,
also am Ende,
ich bin gespannt.
Bin auch gespannt. Am Endeffekt muss ich das Ganze finanziell auch rechnen. Und ich kann es, wie du sagst, voll nachvollziehen. Du hast da oben sicherlich eine sehr gute Sicht. Du hast einen sehr exklusiven Bereich, weil halt auch nicht so viel Gedränge. Ich glaube, du kannst da auch fünf Minuten vor Anpfiff hochgehen und also... Kannst du bei den normalen Sitzplätzen auch, aber da hast du halt noch weniger Gedränge und du kannst dir jederzeit was, also hast kurze Wege. Also warum sollte das günstiger sein als ein Unterrang? Das habe ich auch noch nicht. Aber ich habe das so, ich beobachte das sehr gespannt. Wir werden da sicherlich drüber berichten.
Aber du setzt dich dann wohin?
Zentral über O.
Gegen gerade oder?
Nee, zentral über O. Nee.
Ach so.
Erste okay. Reihe, mittig.
Ja. Dann bin ich gespannt, wie viel da sitzen wollen. Zentral über O. Also, ja. Ich glaube, das könnten so die begehrtesten Plätze sein.
Deswegen Zelt aufbauen am Tag vorher und
Zelt aufbauen am Tag.
Ja, ja, und dann kannst du ab Mitternacht im Internet bestellen, am nächsten Morgen 9 Uhr im Shop oder so. Viel Spaß. Basti, ich glaube, das ist eine
Bohrkrepierer.
Ja, ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren.
Wenn nicht übers Internet. Ja, aber wie würdest du es denn sonst machen?
Gegenüber O vielleicht, auf der anderen Seite.
Wie du machen willst, du kannst ja mal, kannst ja den guten Martin mal kontaktieren. Vielleicht, ne? Und sich auf seine Seite schlagen.
Naja, aber vielleicht, also wie willst du denn sonst zusammenhängende Plätze da oben buchen? Zeitgleich einloggen und dann ich.
Du wirst das sowieso nicht kriegen, sechs Leute nebeneinander. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen.
Das kriegen aber Menschen hin. Also ich kenne sehr viele Leute, die zu sechs auf Sitzplätzen nebeneinander sitzen. Tatsächlich. Mehrere Männergruppen aus meinem Bekanntenkreis. Die, also okay. Bestimmt drei Stück könnte ich dir nennen, die mit fünf, sechs Leuten zusammensitzen. Also,
ja, aber auf dem Oberhang, wie gesagt, Marco hat ja gesagt, das sind schon eher beschränkte Anzahl an Plätzen, ne?
Naja,
wir werden es ja sehen.
Erstmal abwarten. So, ja. Dann machen wir jetzt mal, das war vor dem Spiel. Dann gab es noch eine Choreografie vor dem Spiel, die sehr schön aussah über die gesamte Südtribüne, also auch mit den Ecken, wo dann in weißer Schrift auf blauem Hintergrund SCP stand. Und ich hatte das Problem, ich war wie gewohnt 5 Minuten vor Anpfiff im Stadion. Also 10 Minuten vielleicht sogar, habe mir noch Getränke geholt, es war komplett frei und hatte dann das Vergnügen, unten vor dem Block warten zu müssen, bis die Choreo vorbei ist, weil auf die Treppen keiner mehr draufgelassen werden darf. Das heißt, also merkt euch alle, kommt lieber 15 Minuten vor Anpfiff, wenn Choreos sind, damit ihr noch hochkommt im Block. Ich konnte die Choreo dann von unten genießen. Marco, wie hast du sie und Kevin, wie habt ihr sie denn wahrgenommen? Kevin vom Fernseher, Marco, du wahrscheinlich im Block?
Genau, ich stand zwischen einem schwarzen und einem weißen Streifen. Richtig, genau, war gut. Also vor allen Dingen, ich fand es cool, die haben es ja auch kurz im Stadion-TV eingeblendet.
Ja.
Also du konntest dann rechts hochgucken und hast dann gesehen, wie das aussah, wo du gerade standst.
Ja.
Und das sah ziemlich cool aus. Also ich fand das schön, weil so eine über die ganze Süd, das hast du ja auch nicht immer. Meistens sind ja eher die Teile in der Mitte abgedeckt. Das sah wirklich cool aus.
Meinst du, da gibt es demnächst wieder Becher und T-Shirts und Merchandise-Artikel mit der Choreo? Na, der Verein nutzt auch gerne die Choreos für Kalender und.
Ach so.
Also fandst du sie auch schön, wollte ich sagen.
Hat man sie im Fernsehen cool gesehen? Also, vor allem fand ich cool, dass das TV sie auch mal recht lang gezeigt hat. Das ist ja auch nicht jedes Mal der Fall. Gut, kommt sicherlich auf die Art der Choreo an, ob gezündelt wird oder nicht. Ne? Aber sah gut aus. Also, wie gesagt, bin ich bei Marco, ich mag das auch gerne, wenn das über eine ganze Tribüne geht. Ne? Das P ist so ein bisschen verunglückt, das sah ein bisschen aus wie ein F oder so, aber
Ja, weil das Blau nicht ganz durchgezogen war, ne? Also
ja, da hat's
haben da welche gehakt keinen Bock gehabt. Oder irgendwas ist passiert.
Da genau, haben welche irgendwie gestanden gesagt, ich sehe nichts, was soll der Scheiß?
Ja, genau. Das war dein Block, glaube ich, Basti.
Ja. Nee, das war mein Block war, ich stehe weiter in der Ecke. Da wurde eine blaue Fahne Folie hochgehalten, glaube ich.
Ja, okay. Ja. Alles klar. Ich fand es auch sehr cool. Ich hätte es übrigens souverän gefunden, wenn man direkt gezündet hätte wieder.
Ja, gut, es ist ja aber klar, dass es nicht SCF heißen soll. Also ich meine.
SC Freiburg, ein
ja, genau, nach der Pokalniederlage wollten wir denen was Gutes tun.
Nein, also mir ist das erst gar nicht aufgefallen, dass man das als F interpretieren kann. Ich fand es sehr cool. Und ja, freut mich auch, dass das Choreo-Verbot, was ja, glaube ich, eigentlich bis Weihnachten gehen sollte, scheinbar vorher aufgehoben wurde. Hat
mich das mit Hornberger raus noch mehr gewundert.
Na gut, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, ne?
Richtig, aber das könnte man jetzt für seinen Verein wieder umdrehen.
Ja, deswegen.
Naja, wir haben ja den SC Freiburg im Pokal geschlagen und die wiederum haben in der Woche irgendwie 5-0 gegen irgendeine europäische Mannschaft gewonnen. Ich habe vergessen, welche. Deswegen sind wir bekanntlicherweise jetzt absolut auf europäischem Niveau angekommen, dachte man vielleicht vor dem Spiel. Wie hast du denn die Aufstellung wahrgenommen, Kevin? Ich wollte ja eben schon ansetzen, wenn ihr nichts mehr zu vor dem Spiel habt. Es war ja eine Aufgabe zu lösen, nämlich Muslia ist ja auf Länderspielreise gewesen, etwas verfrüht, wegen Nachholspiel gegen Israel, glaube ich, ne, hatten die mit der Nationalmannschaft. Und hast du geglaubt, dass Leipertz, also beziehungsweise ist ja nicht nur Leipertz, dann, dass die Mannschaft, die auf dem Platz stand, das lösen wird? Warst du optimistisch? Was hat dich überrascht?
Ja. War ich schon. Ich war eigentlich nicht überrascht, ob der Aufstellung höchstens, dass Conte raus war, wo das so gut funktioniert hat im Spiel davor in Karlsruhe mit ihm, Grimaldi und Bilbia. Das hat mich schon gewundert. Ich habe jetzt aber auch nicht überlegt, wo Kleefisch und Co. dann spielen könnten, weil ich hatte eigentlich Kleefisch im Zentrum vermutet. Und habe auch mit Kinsombi eigentlich eher nicht links vermutet, sondern eher auch zentral oder dann, ja, weiß ich nicht. Also von der Aufstellung her konnte ich nicht so interpretieren, was dann nachher in der ersten Halbzeit passiert ist, weil die dann doch anders gespielt haben, als ich es vermutet hätte. Insofern war ich nicht großartig überrascht. Ich fand es okay, Leipi einen erfahrenen Spieler reingenommen.
Marco, warst du, also was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
Ich glaube, das Hauptaugenmerk ging ja auf die Anzahl der potenziellen Stürmer in der Startelf, also mit Leipers, Bibia, Platte und Grimaldi haben ja alle gedacht, oh Gott, was für ein Donnerwetter hat er denn da vor? Also waren alle sehr positiv überrascht in meinem Umfeld. Darüber, ich war sehr überrascht, dass Kurda und Hansen gespielt haben oder in der Startaufstellung standen. Ich meine, beide waren auch das, ach doch, Kurda war das letzte Mal auch schon von vornherein, vom Anfang an dabei. Also fand ich ein bisschen komisch, auch Hansen, weil da hieß es ja auch, dem geht's nicht so gut und dann hat er erst in der Woche hieß es ja, er hat gut trainiert und dann hat er aber immer nicht mehr so gut trainiert und irgendwie war so ein bisschen seltsam. Also ich bin halt mit sehr gemischten Gefühlen reingegangen mit der Aufstellung, weil das meiner Meinung nach, ich meine, Nürnberg ist schon eine krasse Truppe. So. Also das ist, glaube ich, ein bisschen underrated, so deren Können, auch mit der Sturmspitze da in der Mitte, mit den Can Uzum oder wie der heißt.
Wie alt ist er? 17, ne? War der das? Oder war
der 17? Ja, der ist 18 geworden 18. An dem Tag.
Ah, ja, stimmt.
Geburtstag hatte ja unser Gast. Ja. Noch erzählt. Ja, weiß nicht, also ich fand es ein bisschen, ja, ich hatte gehofft, dass diese Sturmübermacht da durchschlägt und dass das relativ schnell in unsere Richtung umschlägt, aber das ist ja dann leider nicht passiert.
Genau, das ist dann nicht passiert. Ich weiß gar nicht, wie stark wir das Ganze sezieren wollen. Wir sind, also Spiel hat
beschissen ins Spiel gekommen.
Können auch direkt gegen Elversberg tippen.
Ja, also der spätere Torschütze, sagen wir mal, der erste Torschütze für Nürnberg, nachdem das Spiel ja relativ ausgeglichen angefangen hat, also der spätere Rotsünder Kastrop hat dann das 1-0 gemacht, nachdem wir eigentlich so ein bisschen, ja, also wie eigentlich bei allen Toren gefühlt ausgekontert worden sind. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Fehler im Spielaufbau bei uns vorlag, aber das war irgendwie so das Typische, ne? Wir versuchen im Mittelfeld irgendwie einen Spielaufbau hinzukriegen, Nürnberg schaltet schnell um und am Ende hat dann Kastrop den Ball versenkt.
Völlig freistehend,
ja. Das hast du irgendwie schon, als der Ball auf der linken Seite war, auf, keine Ahnung, wer da gelaufen ist bei Nürnberg, aber als er da schon auf der Seite war, hast du schon gesehen, so wie der den reingespielt hat, das sitzt jetzt, in der Mitte war niemand. Ich glaube, Kind Zombie war weit weg. Ich weiß nicht, ob, aber ich glaube nicht, dass er derjenige war, sondern im Spielaufbau vorher ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Da war wahrscheinlich, was hast du gedacht, Kevin, zu Hause? Kein Problem, nach den letzten Wochen da wieder zurückzukommen, oder was wieder deine Stimmung?
Naja, also der Start hätte nicht beschissener sein können. Ich fand, die Minuten vorher waren auch schon nicht gut. Das hatte sich schon angekündigt. Freiburg hat voll auf 1-0 gespielt, auf frühe Nürnberg. Tor. Nürnberg, ja. Das war eigentlich gar nichts. Da war auch nach dem Tor, was habe ich da gedacht? Klar habe ich natürlich nicht gedacht, dass wir das Spiel jetzt verloren haben. Und wir haben ja danach auch ein bisschen was versucht, sind besser ins Spiel gekommen, sind dann quasi wach gewesen irgendwo. Aber das Gegentor war viel zu einfach und der Kastrop darf da niemals so frei stehen, egal wer da gegen ihn spielt. Also, oder wer vorher auch gegen Okonuki und Brown hieß der, glaube ich, da gestellt war. Also das war, weiß ich nicht.
Als wären sie nicht auf dem Platz gewesen. Das war so eine Begleitung über den Platz, also an den Ball für den Spieler. Ja. Ne, so zwei Leute, also ja, so anderthalb, so gucken so ein bisschen zu und sind so auf 3-4 Meter Abstand. Ist auch alles sehr schnell und anstrengend, so sah es aus für alle Beteiligten. Und dann in der Mitte, Kind Zombie macht übrigens keinen Fehler, der stand richtig. Der stand bei seinem Mann und war vor seinem Mann, aber Kleefisch wackelt so ein bisschen von hinten heran und Kastrop spurtet halt in den Ball rein und kommt dann frei zum Abschluss und
das Tor nicht schmälern. Nürnberg hat das sehr gut rausgespielt, ne? Also
mega schnell. Immer wenn die schnell nach vorne gespielt haben, haben wir doof geguckt und wussten gar nicht, was abgeht.
Maximal doof, ja.
Ja. War schon, also du war hast, verdient, war verdient jetzt, für Nürnberg.
Mit der englischen Woche in den Knochen kommen, finde ich aber auch.
Nicht in der 11. Minute oder was das war.
Nee,
ist ja, vor allem nach einer so Woche Quatsch. Regenerationszeit.
Ja, 18. Minute, ja.
Also das lasse ich da auch nicht gelten. Das ist Quatsch.
Das Spiel ging dann so ein bisschen weiter. Nürnberg hatte noch ein, zwei Chancen, wo sie auch wieder frei vom Torwart waren, die dann unter anderem Hut auch entschärft hat. Wir hatten, glaube ich, vor allem nach Standards, also ich habe Bilbia irgendwie dieses Spiel 3-4 Mal im Kopf, wo der so ganz knapp am Ball vorbeigerauscht ist, nach Flanken, Ecken und so weiter, wo es hätte knapp werden können. Ich glaube, bei einmal ist Bilbia sogar gegen den Pfosten geflogen oder ins Tornetz gerauscht. Wie war so da euer Gefühl? Ich sag mal, das Spiel ging dann ja noch eine halbe Stunde weiter, wir hatten gefühlt wieder 80% Ballbesitz.
Ja, wir sind dann, wie gesagt, besser ins Spiel gekommen, haben aber im letzten Drittel nicht wirklich viel draus gemacht. In den meisten Situationen, einmal der einzige Schwachpunkt, den ich bei Nürnberg im Kopf hatte, war Giamara, oder wie man den ausspricht. Der hat immer mal wieder gewackelt. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr das Ganze forcieren können über den, wobei der in der 24. Minute dann selber das 2-0 verpasst, ne? Das war aber auch die einzige Chance von Nürnberg dann in der ganzen Folgezeit erstmal. Und wir hatten, ja, weiß ich nicht, Halbchancen, ne? Also wir haben dann das.
Ja, eigentlich nur nach Standards oder nach so
Freistößen. Genau, also wir haben einige Standards rausgeholt, ne? Wir haben schon auch das Spiel dann übernommen. Kommentator hat auch gesagt, Nürnberg verfällt sehr in Passivität, also in reaktionellen Fußball, nicht mehr in den agierenden oder spielbestimmenden. Und dann haben wir aber in der 30. Minute, glaube ich, diesen Hansen-Eckball gehabt, der dann quasi fast direkt ins Tor gegangen ist, so wie damals Marlon Ritter es geschafft hat. Aber die hatten halt an dem Tag auch dann noch einen Torwart. Und der ist ja dass wenn man das ganze Spiel sieht, sehr über sich hinausgewachsen hatte, auch einiges.
Ja.
Vor allem in der zweiten Halbzeit auch verhindert dann noch.
Das stimmt,
in der zweiten Halbzeit auch. Ja. Ja. Aber ja. Nürnberg hat auch da immer wieder so Nadelstiche gesetzt, wie wir das eigentlich in Karlsruhe gemacht haben.
Ja.
Naja. Hat das sehr klug gemacht.
Besser noch, als wir das in Karlsruhe gemacht haben, glaube ich. Also ich fand, die haben noch weniger weiß zugelassen. Ja.
Keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich habe das nicht mehr so im Kopf mit Karlsruhe. Jedenfalls machen die dann halt das 2-0 und 3-0, das darf dir halt nicht passieren. Ne?
Also,
also vor allem das 3-0. Ne? Also das 2-0, ja. Okay. Das ist so ein bisschen, du bestimmst das Spiel, kriegst aber nichts vorne richtig hin. Nürnberg kontert dich aus.
Ja.
Das macht 2-0.
Nein, das 2-0 war ein Fehlpass von Mattes Hansen. Wir waren
nein, ich meinte, so könnte es sein. Ne? So kannst du maximal noch 0-2 kassieren, aber das ist 0-3 vor der Halbzeit noch. Also
ich fand, das 2-0 war das schlimmste Tor. Ja. Also ja. Dieser Fehlpass im Spielaufbau von Mattes Hansen auf Bilbia, also ich meine, der kommt ja halb an und Hansen ist dann auch noch der hinter den Torschützen herrennt. Naja, also doppelt. Einmal scheiß Pass und einmal irgendwie Schritt zu spät. Mhm. Ey, das war echt ein gebrauchter Tag für den. Ich meine, jetzt kann man ja sagen, ist ein junger Spieler, da hat man immer wieder Höhen und Tiefen.
Habe ich aber dann nachher was Social Media auf irgendeinem Social Media Kanal gelesen, wo ich dachte, bei YouTube, genau, wo der Trainer als absoluter Vollidiot bezeichnet wird und Mattes Hansen als ein Spieler, der keine Bundesliga-Tauglichkeit besitzt, ja, wieso man so einen Typen überhaupt aufstellen würde, ja, wo ich mir denke, alter Vater, was ist denn da los? Also vor 2 Wochen wurde der noch hochgejubelt als der Shootingstar. Dann hat der ein schlechtes Spiel nach einer Verletzung oder was der hatte oder Krankheit, wo er zurückkommt und halt offenbar zu früh zurückkommt oder halt einfach auch, wie Marco gesagt hat, einen schlechten Tag erwischt hat und wird so zerhackt.
Also man muss echt sagen, Wahnsinn. Also zur Halbzeit, wenn wir mal in die Halbzeit gehen, das 3-0 ging völlig in Ordnung. Nürnberg hat das gut gemacht. Irgendwie bestimmt wieder nur 20-25%. Ja, da
ist ja Zombie komplett überlaufen worden, ne?
Möchte ich aber auch noch mal sagen, dass Yannick Huth auch an diesem Spieltag gerne in die Mitte geklärt hat.
Ja, generell. Ne? Ja.
Und beim 3-0 war es ja dann zwar nicht in die Mitte, aber er ging nicht ins Aus, sondern der Stürmer konnte im vollen Lauf den Ball dann weiter mitnehmen und dann ja aus dem spitzen Winkel sozusagen reinschieben. Boah, war auch unglücklich, ne?
Ja, ich finde Yannick Huth sowieso in den letzten Wochen immer wieder unglücklich, aber das ist.
Ja, deswegen kommt er ja auch nicht zu uns, wenn du das mal sagst.
Ich
weiß,
das machen wir jetzt auch als Running Gag. Ich sage jetzt jede Podcast-Folge, sage ich etwas Negatives über ihn und du sagst dann immer, deswegen kommt er nicht zu uns. Das finde ich gut, das machen wir jetzt.
Genau. Ja. Aber du mobbst ihn immer. Wir hatten auch das Thema Mobbing.
Okay, ja, siehst du?
Ja, guck, Podcast-Mobbing.
Ja, absolut. Nee, aber ich finde es auch, er hat immer wieder, er hat natürlich starke Sachen drin, er hat ja auch hier in diesem Spiel einige Dinger noch gehalten, wo es hätte noch höher ausfallen können, aber er hat halt auch immer wieder diese, wie soll ich das nennen, lassifären, so lockere Dinger oder weiß ich nicht, zu leichtfertig, ich habe, weiß ich, keine Ahnung, oder er kriegt so viel aufs Tor, dass es halt auch einfach dann irgendwann passiert, ne? Das kann auch sein.
Also ich bin mal wieder bei meiner These, die habe ich auch zur Halbzeit aufgestellt, das Problem in dem Spiel ist, also du hast, ich glaube, 5 Chancen haben wir, also 5 größere Chancen hatte Nürnberg, macht 3 Buden, das ist schon mal sehr effizient, ähnlich wie wir auch in Karlsruhe. Und alle, also die 3 Gegentore sind alle aus Fehlern bei uns im eigenen Aufbau in der eigenen Hälfte entstanden, wenn ich mich nicht, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also 2 waren es auf jeden Fall, beim 2. Tor habe ich das nicht gesehen, da sagtest du eben, Marco, das war auch Hansen, beim 3. war es auch. Anyway.
Beim 3. habe ich es nicht gesagt.
Ja, aber habe ich es eben gesehen, habe ich es gesehen.
Cool da. Ach, oder war, läuft mit dem Mann mit, wenn ich das richtig sehe.
Naja, ist aber egal. Auf jeden Fall, wir hatten vorher immer den Ball und haben ihn dann also im Spielaufbau verloren. So.
Und nee, Hansen ist am 16er beim Tor.
Beim Tor, aber vorher, wie die Chance überhaupt entsteht aus dem Spiel heraus, dass wir im Spielaufbau im Mittelfeld den Ball verlieren, das müsste Hansen gewesen sein. Man kann es nochmal nachgucken, wenn sie die Szene lange genug drauf hatten.
Ja, er war es, genau, du hast recht.
Ja.
In der Tat.
Aber es ist mir auch egal, wer es war, weil du hast ja genügend Gelegenheiten, du hast es eben angesprochen, Huth hätte den ins Ausklatschen können, es hätte wahrscheinlich der ein oder andere dazwischen gehen können, zwischenzeitlich. Es ist ja immer irgendwo auch eine Fehlerkette, ne? Ja.
Und wir hätten vorher halt auch einfach mal das 1-2 machen können, ne? Mit Bilbia da, das war ja unsere beste Chance, 2 Minuten oder 1 Minute vor dem 3-0.
Ja.
Wenn es ein Netz mit reinfliegt. Und dann, nee, der steht auch noch mal einmal alleine vom Torwart, glaube ich.
Ja, stimmt.
Der war ja, leider muss man sagen, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, der Chancentod. Ja, genau. Er hatte 2 gute Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, das war der Conte.
Ich meine, das vor dem 0-3, nicht vor dem 0-2. Also vor dem 0-2 hat er auch, glaube ich, schon irgendwas gehabt, aber ich meine, das in der 42. wo Martinha auch mal wieder pariert.
Eigentlich darauf hinaus wollte, war, dass ich in der Halbzeit gedacht habe, das Spiel hätte genauso gut 2-0 für uns stehen können oder 0-0. Und das sagst du ja normalerweise bei einem 3-0 nicht. Und ich glaube auch die meisten
im Stand.
Naja, gegen Karlsruhe haben wir Chancen, wo Karlsruhe völlig frei vom Tor steht, den Ball in den Himmel schießt. Und wir haben im Endeffekt in Karlsruhe auch zur Halbzeit irgendwie 1-2 Chancen gehabt und haben dann 1-0 oder 2-0, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 1-0 sogar nur, ne, geführt. 1-0 geführt. Genauso in diesem Spiel, ne? Faust und Hut den einen zur Seite, sind es nur 2 Tore. Machst du den Fehler im Spielaufbau nicht, ne? Also ich sag mal, es hat nicht, du warst nicht 3 Tore schlechter. Es war kein
ja, Unterschied auf dem Level. Doch, ne?
Aber die Fehler passieren ja, halt mal, genauso wie sie eben
gegen Karlsruhe. Die passieren ja nicht mal, du hast es ja gerade selber gesagt, die passieren regelmäßig, nur die einen nutzen es aus und die anderen nutzen es nicht aus.
Genau, so kann man es auch formulieren, ja. Aber ich bin mir sicher, Nürnberg steht jetzt auch nicht oben in der Tabelle, dass sie sowas immer ausnutzen. Die hatten, glaube ich, auch einen ganz guten Tag in ihren Aktionen, haben das aber auch ehrlich gesagt clever gemacht. Also ich glaube,
Wobei, davor die Wochen haben die gegen Schalke verloren und davor haben sie 3 Spiele in Folge gewonnen. Also die sind auch ganz gut drauf inzwischen. Mhm. Was in dem Zusammenhang, aber das passt so ein bisschen auch, wir sind ein bisschen naiv gewesen im Spiel irgendwie. Also diese Gegenstöße von Nürnberg haben, Marco hat es vorhin, glaube ich, überfordert genannt oder überrascht, ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde es auch ein bisschen naiv, und das war halt lustig, weil Kwasniok vor dem Spiel auf der PK sagte, ja, Nürnberg spielt so sympathisch mit einer gewissen Naivität. Also dass das gerade so der Stand beim FCN ist. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich dann unser Spiel gesehen habe, wie wir, also das Umschaltspiel der Nürnberger haben wir ja gar nicht konnte parieren können. Das war ja echt krass.
Ja, aber also, das meinte ich ja eben. Ich dachte, wir hätten auch gegen Karlsruhe 2-1 zur Pause zurückliegen können. Hätten wir auch, also hätte auch sein können. Ist es nicht gewesen? Hast du ein bisschen Glück gehabt? Hier in dem Spiel hast halt voll reingeschissen, dass du halt 3-mal den Ball im Spielaufbau verlierst, dann das Ding nicht unter Kontrolle kriegst und so viele Fehler am Stück passieren. Also völlig verdiente Führung zur Halbzeit für Nürnberg, versteht mich da nicht falsch. Aber ich denke mir immer, das war jetzt nicht so, wir sind nicht 3-0 hingeschlachtet worden und haben überhaupt nicht stattgefunden, wie in den Zeiten, wo wir in die dritte Liga abgestiegen sind, wo noch Kuhn, van der Bietzen und Dedic bei uns gespielt haben. Sondern das waren halt, wir waren halt da, haben offensiv nichts hingekriegt, nicht vernünftig, oder haben die Bälle einfach nicht reingemacht, so wie wir es gegen Karlsruhe gemacht haben, aus 3 Chancen 3 Tore, und hinten Fehler gemacht, die wir schon die ganze Saison über machen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß ausgenutzt werden oder ja,
so ist es. Also halt. Mir hat in der ersten Halbzeit, wenn man die jetzt mal nimmt, und dann können wir auch gerne weitermachen, hat Folgendes gefehlt, und zwar die Explosivität im Offensivbereich. Mir hat da gefehlt, also Grimaldi haben die gut rausgenommen aus dem Spiel. Das ist den Mannschaften zuvor nicht gut gelungen. Der war kein Faktor richtig in der ersten Halbzeit. Also nicht so, wie man es jetzt die letzten Wochen von ihm oft gesehen hat. Wir haben über rechts wenig Tempo gekriegt. Ich finde, ich verstehe nicht, wie so ein Mittelstürmer, also ich mag Felix Platte gerne, aber wie so ein Mittelstürmer auf dem rechten Flügel rumläuft, wenn man da einen wie Conte hat oder so, der gerade gegen so eine Mannschaft wie den Club mit seinem Speed ordentlich was reißen kann.
Aber nicht mehr ab der 8. Minute, wenn die 1-0 stehen und mit 20% Ballbesitz hinten stehen. Da
ja, was hat denn Platte gerissen? Also ich glaube, also ich habe...
Ja, ich gebe dir da recht.
Nimm den Namen Platte raus. Ich verstehe nicht, wieso ein Mittelstürmer auf dem rechten Flügel draußen rumläuft. Also das... Aber vielleicht habe ich das auch einfach fehlinterpretiert. Vielleicht war der da ja gar nicht. Es war ja auch Obermeier sehr häufig da zu sehen. Und keine Ahnung. Ich habe einfach die Rolle von Felix Platte in dem Spiel nicht gesehen. Also das war, um auf deine Eingangsfrage mit der Aufstellung zu kommen, auch für mich, wie gesagt, die größte Überraschung. Kann natürlich auch gut gehen, weil der Typ natürlich auch einfach eine gute Technik hat und auch mal rechts aus dem Halbwinkel das Ding versenken kann. Ist schon klar, aber Das,
ja, wir haben halt überhaupt
also, das keine... ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die Explosivität in Kombination mit der Bulldozer-Fähigkeit von Grimaldi abhanden gekommen ist in der ersten Halbzeit.
Wie fandst du das denn, Marco? Also Platte und Grimaldi da als, ich meine, das Spiel hat dann seine Wendung genommen, die nicht gut war. Die, also ich denke auch, dass da die Köpfe gegangen haben zum Ende der ersten Hälfte, aber Platte und Grimaldi da drin, wir haben viel mit langen Bällen gespielt, also extrem viel. Conte kam ja später auch, war auch kein großer Faktor. Marco, was meinst du?
Das kann ich mir nicht so unterschreiben.
Also erstmal finde ich es sehr positiv, dass Platte 90 Minuten durchgespielt hat. Ich glaube, er wurde nicht ausgewechselt, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
Nein, nein, wurde er nicht.
Ja, genau. Das mal so, ist das so das Positivste, was ich an dem Spiel abgewinnen kann. Oder was ich dem Spiel abgewinnen kann. Ich fand, das war alles sehr unglücklich. Da hatten alle einen schlechten Tag. Ich weiß gar nicht, ob man das da an so einem Positionsspiel festmachen konnte. Ich meine, Conte kam rein, dann gab es sofort eine brenzliche Aktion. Danach war er irgendwie für mich nicht mehr so zu sehen, muss ich sagen. Das war ein bisschen schwierig. Aber diese Wucht, die eigentlich so ein Platte und ein Grimaldi zusammen auf den Platz bringen, die hat Nürnberg wenig beeindruckt bis gar nicht beeindruckt. Das funktionierte nicht so gut. Und ich glaube, das funktionierte auch nicht so gut, weil davor, also hinter denen sozusagen aus Nürnberger Sicht, niemand war, der das Spiel gestaltet hat. Also das war ja eigentlich Klefischs Aufgabe. Mhm. Und das war nix.
Willst du sagen, also, Muslia hat gefehlt? Anstatt Leipertz?
Ja, ich habe mich in der Aufstellung habe mich schon gewundert, dass Klefisch da, also Klefisch, dass da nicht ein Natsch in der Aufstellung drin ist.
Oder ein
der
Glas. Sicherlich,
ja, oder vielleicht ein Glas von Anfang an, genau, das, der ist ja eh so ein bisschen weg gerade. Ich habe da aber eher, ehrlich gesagt, an Natsch, weil der auch mehr gespielt hat in der letzten Zeit gedacht, der ja nochmal dieses quirlige, schnelle mit reinbringt, der zwar immer noch einen Touch mehr braucht als viele andere, weil er einfach noch nicht so ganz gut angekommen ist in der zweiten Liga. Aber irgendwie, also alle, aber Natsch, Klaas, aber irgendwie nicht Klefisch. Also das finde ich, ich mag Klefisch unwahrscheinlich gerne auf der 6. Klefisch nach vorne finde ich persönlich schwierig. Vor allen Dingen, wenn du einen Klaas und einen Natsch da sitzen hast noch. Mhm.
Ja, auch Leipi viel, also die Kombi mit Leipertz, Klefisch, Grimaldi, Platte, also du hast lauter schwerfällige Typen, in Anführungsstrichen, also die sind bestimmt trotzdem alle schneller als ich, aber vom Körperbau her sehr robust.
Ne? Ja, ja.
Und ich habe den FC Nürnberg eigentlich gar nicht so robust erlebt. Also
vielleicht war das der Matchplan, ne?
Verteidiger schon, also
ja, klar, die haben auch die meisten gelben Karten in der Saison bisher kassiert. Ne?
Die 38 da hinten drin, oder wer das war, wer ist das, Marquez oder Horn, einer von den beiden.
Und Horn, beide haben auch nicht zugelangt, ja,
das stimmt schon. Das war schon, aber das hat nicht, genau, das hat irgendwie fehlte die Agilität, irgendwie fehlte da auch jemand, der sich mal im 1:1 durchsetzen konnte. Da lief wenig zusammen und weiß ich nicht, war der Wurm drin. Also die Konstellation ist keine gute Konstellation.
Das hat sich auch Lukas Kwasniok gedacht und hat zur Halbzeit dann Klaas für Hansen, Hoffmeier für Kurda und Natsch für Leipertz gebracht. Also gerade die Spieler, über die wir gerade gesprochen haben, etwas quirliger. Und der Kicker schreibt in bester Fußball-Manager-Manier hier im Ticker, Kwasniok hat genug gesehen und wechselt dreifach zur Pause. Das ist so ein klassischer Satz, der in jedem guten Manager spielt, wenn du dreimal wechselst, zur Pause automatisch vom Algorithmus eingeblendet werden kann.
Plus Anstoß 2
ja, oder so.
Schreispruch, Gras fressen und Pfosten anbeißen, das will ich sehen. Geht raus und spielt Fußball.
Ja. Wie sind wir denn aus der Pause gekommen? Die ersten Minuten, habt ihr gedacht, so, jetzt ist Feuer drin von der Körpersprache her? Das Spiel geht bei 0-0 los und wir fangen nochmal von vorne an. Egal, wie das Spiel läuft oder was wurde
gesagt. Ich habe mir gedacht, das war's. Ich habe mir nach dem 3-0 gedacht, das war's. Und in der zweiten Halbzeit fand ich, waren sie sehr bemüht und war auch die Auswechslung haben auch gekickt. Also das hat funktioniert. Das Spiel war deutlich stabiler und auch fokussierter. Aber das 3-1 ist viel zu spät gefallen.
Das ist halt der Wahnsinn. Also ich finde, wir sind richtig gut dann gekommen. Man hat gemerkt, die Mannschaft hat da auf jeden Fall das selbst gemerkt. Es wurde ja noch ein Tor annulliert vom Club.
Das war so ein bisschen der Initialzünder, hatte ich das Gefühl, ne? Also da ging
ja
dann
vorher nochmal so ein Ruck durch. Ja, eigentlich hatten wir schon direkt mit, ich glaube, Bilbia war es wieder. Also wenn wir was gemacht haben, war es meistens Bilbia. Ziemlich nach dem Wiederanpfiff war der, glaube ich, da war, wo ich habe immer nur Matenia im Kopf, also furchtbar. Diese Torhüter, die immer gegen uns alle über sich hinauswachsen. Der hat auf jeden Fall irgendeine scharfe Reingabe auch wieder abgefangen. Und dann kam nämlich irgend so ein unsauber, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Klefisch oder ich, keine Ahnung, irgendwer hat auf jeden Fall einen Fehlpass gespielt und der Club kam dann und hat dann auch tatsächlich mit Uso und dem Wunderknaben aus Nürnberg das 4-0 gemacht. Und ja, das wurde dann annulliert. Und dann hast du recht, danach haben wir dann richtig Gas gegeben, ne?
Naja, das, also erstmal das Handspiel, der Schiedsrichter hat, also das annullierte Tor, der Schiedsrichter hat sehr vehement abgestritten, dass es ein Handspiel war. Deswegen ich mich dann schon, ich habe keine Bilder dazu gesehen. War dir sofort klar, dass das zurückgenommen wird?
Nein.
Nee?
Nee. Also das, also in der ersten Replay war das nicht so eindeutig zu sehen. Und es gibt ja auch Nürnberger, die sagen, dass es eine Fehlentscheidung war, weil der Schiedsrichter eigentlich das gesehen hat und lässt sich dann vom VAR fälschlicherweise überzeugen oder überreden, wurde es formuliert.
Dafür ist ein VAR da, Fehlentscheidungen zu korrigieren.
Genau, also in der späteren Replay, ich finde schon, dass man das sieht, dass der mit der Hand da zum Ball geht. Also.
Ja, also Stadion war sich einig, die Spieler waren sich einig, aber der Schiedsrichter hat sehr vehement auf dem Platz noch abgestritten.
Gesagt, nee, das hat dem Club aber auch nicht das Genick gebrochen. Ne? Also das
ja, bei 3-0
hat uns
nicht
motiviert. Ne? Ja. Also Bilbia hat nochmal 50% nochmal draufgelegt. Ich fand, das war so einer der wenigen mit in Normalform, außer halt vorm Tor im Abschluss. Dann kommt halt die rote Karte, ne? Die dann, wir können vor der roten Karte eigentlich schon 1-3 machen oder müssen es machen.
Ja, also wir haben dann noch zwei Chancen danach, wo auch es wurde ein bisschen hitziger. Das Zeitspiel von Nürnberg hat richtig ihren Fahrt aufgenommen, aber nicht, dass es jetzt übermäßig gewesen wäre, sondern ganz normales Zeitspiel halt Spiel kaputt machen. Und dann kam das die rote Karte völlig zurecht. Ich glaube, wir können die Szene, also das habe ich sogar im Stadion mit Kurzsichtigkeit aus zig Metern Entfernung, sah das Einsteigen sehr rotwürdig aus. Und wenn du dir da die Wiederholung anguckst, die ich gesehen habe, ja, also das ist ähnlich, war genauso schlimm wie das Foul von, oder an, na, wie heißt er nochmal hier, der Gute?
Hans Rebeni.
Genau, durch Muslio zum, also, ne? Die Höhe, gestrecktes Bein, offene Sohle, ja.
Aber der Castrop sieht ja so wie so ein kleiner unschuldiges Bengelchen aus, ne? Also wie der geguckt hat, da dachte ich so, der konnte gar nicht fassen, was da gerade passiert ist. Der sah total traurig aus und wie gesagt, so ein Unschuldsblick.
Ja, aber selten dämlich beim Stand von 3-0 da so reinzugehen. Ja, also
da musst du echt als Trainer auch, glaube ich, ausrasten, ne?
Also das ähnlich dämlich wie am ersten Spieltag nach 5 Minuten, aber
ja. Und dann kam der Handwerker rein. Also Nürnberg hat immer komische Nachnamen, ne?
Nürnberger Handwerker, ja, solche Spieler
spielen. Aber wir sehen, also es ist wieder über den Knöchel gewesen, ne? Also wirklich genauso wie Muslio gegen Srebeni beim ersten Saisonspiel.
Ja, und auch gar nicht gezögert, der Schiedsrichter, ne?
Also ja, gut, ja, der hat ein bisschen was abbekommen, dann, aber der hat das schon, also bis auf den Elfmeter, der ja korrigiert wurde, Quatsch, der Elfmeter, das Handspiel, das Tor, was ja zurückgenommen wurde, hat er das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, ein bisschen lange gebraucht, bis er die gelben Karten da fürs Zeitspiel verteilt hat und 7 Minuten Nachspielzeit hätten auch noch ein bisschen mehr sein können. Hilft aber alles nichts. Wir haben dann so lange gebraucht, um die Bude zu machen. Grimaldi erst, ich glaube, in der 78. nach einer Ecke. Vorher hatten wir unzählige Chancen in Überzahl und das war auch
Kontakt, ne?
Ja, das war aber auch erst, also wirklich so, du hast bis zur, ich glaube, dann hat Nürnberg irgendwann nach ein paar Minuten gewechselt und dann später nochmal, aber wir hatten nur noch den Ball. Aber klar, ne, ich fand, Nürnberg und wir waren ungefähr auf einem Level, auch wenn wir 3 Tore hinten lagen, also so von der Spielstärke, von dem, was wir so können, und mit einem Mann weniger schießt du dann halt beim Stand von 3-0 hinten drin und dann haben wir es aber de facto bis auf zig Standards und das Tor von Grimaldi nicht wirklich geschafft, auch annähernd dauerhaft gefährlich zu werden. Da waren zwar viele gefährliche Sachen dabei, aber
Ja, also sind wir mal ganz ehrlich, ne?
Ja.
Wenn Bilbia einen Sahnetag hat, macht er bis alleine schon bis zur Einwechslung von Conte mindestens 2 Buden. Also nicht mindestens, sagen wir mal, macht er 2 Buden. Kann in der 68. nochmal das Ding machen, wo er quasi nicht mitrechnet, offenbar, dass der Grimaldi den Ball verlängert auf ihn nach der Ecke. Und 2 Minuten später muss halt einfach auch das 1-3 schon fallen. Ne? Also Platte, wo Platte durch ist und
ja,
warum auch immer den dann tunneln will, keine Ahnung, kann es links, rechts vorbeischieben am Torwart. Gut, ist natürlich auch eine Sekunde, ein Bruchteil von einer Sekunde musst du dich entscheiden, aber da ist halt an dem Tag, um den Vergleich nochmal zum KSC rauszuholen, haben wir halt dann vorm Tor nur die falschen Entscheidungen getroffen oder einfach den Ball gar nicht irgendwie richtig erwischt, ne? Also die können eigentlich bis zur 70.
Auch, ne?
Bitte?
Ging viel auf den Torwart auch, ne?
Ja.
Die Bilbia-Dinger mit dem Kopf und mit dem Fuß.
Ja, ja, das steht ja völlig frei vorm Tor, ne? Und kriegt da kein Bums hinter, ne?
Ja, wir hätten da echt nochmal die Möglichkeit gehabt, in 30 Minuten das Spiel komplett auf den Kopf zu stellen.
Ja.
Unverdient dann
noch so ein
zu nehmen, war drin, ja, aber. Ja,
also du hast es auch bei Nürnberger gemerkt, die hatten echt den Kackstift gehen. Das war nicht so, dass die das souverän runtergespielt haben, ne?
Nee, naja.
Und dann war halt auch
diese
Zange wieder da, ne? Dann hat Grimaldi funktioniert, ne? Ja. Der hat in der Überzahl hat der noch mehr funktioniert, aber er hat generell in der zweiten Halbzeit hat das schon besser mit ihm funktioniert. Er war besser im Spiel, hatte ich das Gefühl.
Wir hatten irgendwie, also wie viele Ecken hatten wir am Anfang? Irgendwie 11-1 am Ende? Am Ende? Ich weiß gar nicht, 10, 12, 12-1, muss man nachgucken. Wir hatten auf jeden Fall 26 Torschüsse, Nürnberg 13 und 73% Ballbesitz, 12 Ecken, 2 für Nürnberg. Wenn du dir die Statistiken so anguckst, sah das alles sehr gut aus. Am Ende sage ich trotzdem zum Spiel völlig verdienter Sieg von Nürnberg, die wesentlich effizientere Mannschaft gewesen. Und klar, ich sag nach der roten Karte werde ich das Spiel eigentlich, ich werte das nicht, dass die dann wenig Ballbesitz hatten, weil, ey, ganz ehrlich, bei 3-0-Führung mit 10 Mann, da wirst du das Spiel nicht gestalten wollen. Und ist klar, dass wir da zu Chancen kommen. Und auch die Tatsache, dass wir halt nichts reingemacht haben, also völlig verdient, besser hätte es für Nürnberg eigentlich nicht laufen können. Und mit Glück hätten wir dann noch irgendwie einen Punkt herkriegen können. Ansonsten ist es halt so ein Spiel, gegen Karlsruhe läuft's gut, gegen Nürnberg hast du Scheiße am Fuß und beim nächsten Mal geht's halt wieder bei Null los. Also nichts passiert, kein Trainer raus, keine Spieler einkerkern, sondern es ist halt so. War ein Scheißtag. Marco, wie siehst du das?
Ja, ein gebrauchter Tag für alle, außer für Nürnberg.
Ja, wir haben einfach in der heißen Phase die Tore nicht gemacht, ne? Das ist einfach so.
Naja, wir haben 3 Tore vorher reingekriegt, also.
Ja, absolut, aber wie gesagt,
weil die schlechteste, ja, vielleicht noch geführt, aber ansonsten war es mit die schlechteste Halbzeit, die ich gesehen habe.
Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, wir hatten alle Chancen, das Spiel mindestens auszugleichen in der zweiten Halbzeit.
Jo, das stimmt.
Ja, Chancen waren da. Und aber eben, weil wir sie auch nicht genutzt haben, ist das noch so umso verdienter, ne? Für Nürnberg.
Ja, das kann man so definieren. Wenn
naja,
so
ich meine, verdient, du sagst, Hut war bei so uns schwach, Martinia war stark bei denen, ne? Also, weil du warst Hut, also das meine ich so, ne? Hut lässt nach vorne abklatschen, Martinia fängt jeden Scheiß weg. Ich will das jetzt nicht darauf auf Hut, das hat mit Hut nichts zu tun. Ich meine nur, die Tatsache, dass Nürnberg die Chancen da vereitelt hat, egal wie viele Chancen wir hatten, wir haben es halt nicht gemacht.
Wie seht ihr die Kritik an der Abwehr? Kette, also das wird ja immer wieder mal laut, wieso Müller nicht spielt in so einem Spiel, wieso Hoffmeier nicht von Beginn an spielt. Ist das einfach leicht gesagt, weil man nachhinein immer klüger ist, weil ich meine, davor die Spiele hat es ja keinen interessiert.
Ja, davor ist es ja gelaufen, ne? Gegen Freiburg ein Bombenspiel gemacht, da haben wir die noch hier hoch gelobt, das ist jetzt nicht lange her. Gegen Karlsruhe
eben.
War es schon ein bisschen schwieriger teilweise und ja, das lässt sich im Nachhinein immer so leicht sagen. Wenn wir den Ball im Spielaufbau nicht verloren hätten, hätte es die Chancen nicht gegeben, da wirst du auch nicht drüber sprechen. Also, ich weiß nicht. Marco, was meinst du?
Ja, Später bist du immer schlauer, hat Kwasniok ja auch ganz klar gesagt, dass er eine andere Aufstellung hätte spielen lassen sollen. Ich weiß nicht, die Dreierkette hinten drin, ob die jetzt, ob man die diskutieren muss. Ich finde.
Hast du Marco, glaube ich, vorhin, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, die hatten alle einen schlechten Tag.
Ja, weil, genau, ich meine, Hansen hatte einen ganz schlechten Tag, waren ganz viele schlechte Tage auf dem Platz und sollte man einfach einen Haken dran machen, niemanden das Ganze zu sehr ankreiden. Ist immer noch eine junge Mannschaft in Summe. Muss ja. Lia, ich meine, man kann jetzt unter sich unterhalten, warum muss Lia zu einem Spiel seiner Nationalmannschaft spielt, wo es um nichts geht. Solche Diskussionen könnte man jetzt führen, aber gut, das kann man sich auch schenken. Also da gehe ich mal ganz stark von aus, dass der gute Mann zum Sommer den SCP verlässt und dort auch gerne die Bühne nutzt, um seinen Marktwert nochmal hoch zu jubeln.
So, wo kann sie das noch Handgeld qualifizieren, aber auch nur, wenn Ostern, Silvester und Weihnachten auf ein Datum fallen.
Ja, das kannst du vergessen, aber ich meine, ist ja so, ne? Ich meine, irgendjemand hat ja noch gesagt im Stadion, ja, den könnte man ja im Winter verkaufen, um noch Geld zu kassieren. Ich denke, das wird er sich im Winter verkaufen lassen, ist ja nicht bescheuert. Ja, genau. Lass uns noch die Zeit genießen, wo er da ist. Wenn er da ist, da haut er sich ja rein und macht auch Tore. Ich glaube, ist auch wichtig für seine weitere Karriere. Kwasniok hat ja gesagt, jetzt können wir ja mal sehen, was passiert, wenn, also in der PK vor dem Spiel, wenn Muslija nicht da ist, weil da können wir uns ja schon mal theoretisch, zumindest wäre es ja eine der Optionen,
vorbereiten.
Dass er uns verlässt. Ja. Genau. Und ja, man hat gesehen, das war nicht die Lösung.
Ja, also wir stehen nach dem Spiel auf Platz 11 mit 18 Punkten. Es fehlen jetzt 5 Punkte, ich kann nicht mehr rechnen um die Uhrzeit, auf Holstein Kiel, die auf Platz 3 liegen. St. Pauli ist schon durch, habe ich ja schon gesagt. Der HSV mit 27 Punkten, der HSV dahinter mit 24, also da ist noch alles dicht beieinander. Wir müssen auch wieder nach unten gucken. Auch 5 Punkte sind es auf den Abstiegsrelegationsplatz und wir stehen immer noch vor Schalke und Hertha. Insofern hat sich eigentlich nicht wesentlich viel verändert. Osnabrück abgestiegen, das kann man auch schon mal festhalten. Also insofern nicht viel passiert. Die Liga ist eng beieinander. Jetzt hat man erstmal wieder eine Woche zum Nachdenken und
wir könnten noch mal
Stimmen einhören. Genau, wir können auch Stimmen einhören. Und zwar haben wir 3 Sprachnachrichten heute erhalten, die wir jetzt einspielen werden. Und wir beginnen mit der Sprachnachricht von Kevin. War es Kevin? Ja, ne? Der hat was geschickt. Meine Sprachnachricht zum Spiel gegen Nürnberg. Hier hören wir rein.
Moin, hier ist der Kevin. Also was man zum Spiel sagen kann, das war ein klassisches Nürnberg-Spiel gewesen. Wir waren komplett Müll. Erste Halbzeit war komplett Schrott, aber zweite war ganz okay. Das größte Problem wieder war die Chancenverwertung von uns. Das Gute, was ich in der PK fand, war, dass Kwasniok seine Fehler eingesehen hat bei der Aufstellung. Was ich im nächsten Spiel gerne sehen möchte, ist wieder halt eine Dreierkette mit Muslio, Müller und Heuer. Und sonst kann man zum Spiel nichts sagen. Auf jeden Fall, alle sollen Montag zum U21-Spiel gegen Lippstadt gehen.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Das, also erstmal Heuer ist, glaube ich, noch verletzt, oder? Oder nicht fit?
Nee. Spielt wieder,
fit.
Ne?
Spielt wieder, wieder fit. Hat er bei der U21 gespielt?
Nein.
Hat nicht gespielt, okay. Aber ist wieder
fit. Vielleicht noch nicht so weit, hat Kwasniok gesagt.
Stimmt, das wäre jetzt ideal. Genau, dann nehmen wir den Hinweis vom Kevin noch mit auf. Nächste Woche ist ja Länderspielpause, das heißt am Montag Abend. Also
zum nächsten Spiel sollte es bei Heuer eigentlich reichen, ne?
Ja, vielleicht nutzt man ja die Gelegenheit, um den einen oder anderen in der U21 spielen zu lassen. Da wollte ich gerade darauf hinaus. Also könnte ja sein, in so einem Spiel gegen Lippstadt, wobei ist auch kacke, ne? Du reißt da eine Mannschaft auseinander, die eigentlich halbwegs gut, also sehr gut eigentlich eingespielt ist. Also, keine Ahnung, ob, mal sehen, vielleicht wird der eine oder andere da spielen.
Naja, dafür ist die zweite Mannschaft ja da. Ich meine, Pelle Bowik hat ja auch vor dem Spiel gegen Freiburg 90 Minuten gespielt in der zweiten Mannschaft. Das haben wir auch mit Dennis Schmidt besprochen. Also Leute, die nicht fit sind und so weiter und so fort, die kann man ja sehr gut in eine U21 schieben. Gerade wenn die näher dran ist an der Profimannschaft, als es vorher der Fall war, ist das ja noch verlockender. Weil,
so
ja,
wie bei Koda zum Beispiel, genau.
Na genau. Und deswegen halte ich das gar nicht für unrealistisch, dass so ein Jannis Heuer, wenn er denn fit ist, da ein bisschen Spielerfahrung wieder sammeln kann. Weil der hat ja jetzt auch schon wirklich lange nicht mehr
gekickt. Das ist nicht so seine Saison bisher, ne?
Nee. Das gibt den, aber den Hinweis, Dennis Schmidt, Padercast Folge 200, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wer sie noch nicht gehört hat, jetzt ein absolutes Muss, live im Fanprojekt Paderborn war das, das ist nicht lange her, am 15. Oktober ist die Folge online gegangen, am 13. Oktober waren wir mit im live im Fanprojekt und die Folge mit Dennis Schmidt, dem U21-Trainer, solltet ihr euch vorbereitend auf das Spiel nächste Woche Montag gegen Lippstadt zu Hause in der Home Deluxe Arena unbedingt anhören, dann seid ihr auch komplett auf dem Stand zur Philosophie und zum Hintergrund unserer U21. Genau, also.
Ich hab mir übrigens schon Karten gekauft.
Muss man die vorher kaufen, oder gibt es eine Tageskasse? Weil ich habe nämlich das große Glück, dass der Regeltermin, der immer bis abends montags angesetzt ist bei uns, der fällt nächste Woche aus. Das heißt, ich kann schon um 16 Uhr den Heimweg antreten und könnte theoretisch direkt ins Stadion fahren. Muss man da vorher Karten kaufen oder geht das an der Abendkasse? Weiß das jemand?
Abendkasse, weiß ich nicht, ob es die gibt, aber gehe ich mal von aus. Ich glaube, bis jetzt gab es nur Abendkasse. Aber keine Ahnung.
Wir fragen den Chat mal und reichen das gleich nach. Thorsten, bitte, du weißt alles. Und jetzt regt er sich auf, weil er nicht alles weiß, sondern nur weiß, wo man es nachgucken kann. Aber Thorsten, du kannst das gerne in den Chat schreiben. Wir werden das dann hier übermitteln. Tageskasse und Fanshop, schreibt er. Sehr gut.
Also, wenn für einen Fünfer, also ein Fünfer kostet eine Karte, also kann man das machen, ne? Und Block O ist offen, das ist natürlich mega cool.
Ja.
Dementsprechend, also mich findet man dann im Block O.
Mich auch. Also, sofern ich zwischen 16 und wann ist Anschluss? 19 Uhr? Zwischen
19.
Zwischen 16 und 19 Uhr entsprechende Autobahn im Ruhrgebiet und im Rheinland hinter mir lasse. Aber da gehe ich mal von aus. So, dann hören wir uns die nächste Sprachnachricht vom Frank an. 16 Sekunden überzogen, das gibt eine Rüge.
Wunderschönen guten Abend zusammen. Hier ist der Frank mal wieder.
Während er rückwärts einparkt, offensichtlich. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt.
Wunderschönen guten Abend zusammen. Hier ist der Frank mal wieder. Nachdem ihr sicherlich schon auf die Aufstellungsthematiken eingegangen seid und auch Kwasniok das ja auf der Pressekonferenz schon erklärt hat, wollte ich auf eine spieltaktische Auffälligkeit hinweisen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir alle Abschläge von Hut lang gespielt haben. Wir haben nicht hinten raus gespielt, habe ich so diese Saison noch nicht gesehen und fand ich interessant, dass man da auch die Zielspieler vorne auch direkt anspielt und dann auf den zweiten Ball geht. Fand ich sehr interessant.
Also ich habe die ganze Zeit nur die türkische Radiowerbung gehört und seinen Einparkassistenten.
Das ist unser Klick, der aus Afrika kommt, weil er in der Casablanca oder sowas wohnt.
Ah. Okay, dann war das wahrscheinlich nicht türkisch, sondern das wird...
Nein, das Radio lief. Also Frank,
welche Sprache bitte
das nächste Mal dran denken, das Radio vielleicht auszustellen im Auto.
Oder Michael,
ich habe trotzdem alles verstanden.
Ja.
Ist mir auch aufgefallen, dass Hut tatsächlich vermehrt in diesem Spiel nicht die spielerische Lösung gewählt hat hinten raus, sondern tatsächlich das Ding nach vorne gehauen hat. Wohl deswegen auch, weil da Platte und Grimaldi standen. Und Kleefisch und ich weiß nicht, wer noch von diesem Boulder Leipertz. Hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, hatten wir eben auch angesprochen, ne? Viele lange Bälle, irgendwie logisch, aber nicht erfolgsversprechend, Marco.
Ja, genau, also stimmt, jetzt wo er es gesagt hat, ist wirklich so ja auch gewesen und ich denke auch, dass die Idee war, da die Großen vorne zu bedienen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war auch so ein bisschen, irgendjemand hat gesagt, wie in der dritten Liga mal, da sind immer alle in eine Richtung gelaufen, dann hat sich das Spiel immer direkt nach links, glaube ich, verlagert. Ja. Und dann ging der Ball dann in diesen linken Pulk rein. In der Tat hatte Grimaldi sehr viele erste Kontakte, hat es aber nicht einmal, zumindest in der ersten Halbzeit, habe ich es im Kopf, geschafft, den Ball dann zu kontrollieren. Also es war immer Kontakt Grimaldi, Ball zu Nürnberg. Also auch wieder sehr unglücklich. Hat nicht so funktioniert.
Also beim nächsten Mal gerne die Werbequelle. Also ich würde ganz gerne mal, vielleicht ist es ja auch die Gelegenheit, wo sagtest du, Casablanca ist der Frank?
Ja, ich glaube, also
vielleicht möchte uns ja ein
Radiosender. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch ist. Letztens die letzte Sprachnachricht hat er uns ja geschickt, als er gerade in Deutschland auf dem Flughafen war, glaube ich. Irgendwas.
Vielleicht.
Also auf jeden Fall in Afrika oder irgendwie Arabien.
Vielleicht möchte ein Unternehmen aus Casablanca ja hier Werbung machen im Paracast. Deswegen gerne dann die Werbespots in voller Länge mit guter Qualität und die Tonaufnahme ohne die Werbung im Hintergrund. Und ich fand's, er hat sich angehört, als wenn ein LKW einparkt rückwärts.
Ich musste halt ausschmunzeln, als ich das gehört habe. Irgendwie hatte was.
Hat aber auch sowas von aus dem Leben. Von daher, die nächste
Paracast international.
Genau. Wenn der Sportclub dafür noch ein paar Wochen braucht, bis wir im DFB-Pokal soweit sind, wir kriegen es jetzt schon hin. Die nächste Sprachnachricht war von der Mona, glaube ich, ne? Samstag 17 Uhr schon unaufgefordert, also schon vor dem Aufruf kam.
Mona macht das inzwischen proaktiv. Routiniert nach dem Abpfiff oder in der Halbzeit. Ja.
Und los geht's.
Ja, ich denke, das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit schon verloren. Es war wohl nicht der beste Tag von Kinzombi und Korda, wirkten doch recht überfordert. Ich denke, die Niederlage hat überhaupt nichts mit Muslias Fehlen zu tun, sondern es war halt einfach nicht unser Tag, vielleicht auch nicht die beste Taktik in der ersten Halbzeit von Kwasniok. Naja, tut weh zu Hause 3-1, aber bringt uns jetzt nicht um und ja, schauen wir mal, was wir dann nach der Länderspielpause so in Elversberg reißen.
Schauen wir mal, was wird. Passt ganz gut, hat eigentlich das alles zusammengefasst, was wir eben schon gesagt haben, ne?
Ja, ich habe mir die vorher angehört und habe das dann einfach nachgeplappert.
Ja, ja. Naja, Muslias Fehlen war nicht ausschlaggebend, aber die Art und Weise, wie wir dann zusammen, also der Spielplan ist nicht aufgegangen, das würde ich auch unterstützen, ja. Hatte Marco eben auch so ähnlich gesagt. So, dann haben wir das Segment auch für heute.
Muss man aber auch vielleicht nochmal, muss man so einem Quasnok vielleicht auch mal zugestehen. Er hat sehr viel Geniales gecoacht in der letzten Zeit. Freiburg sehr überrascht, den KSC keine Chance wirklich gelassen. Klar, Hertha hat auch nicht funktioniert, aber das ist halt ein experimenteller Trainer, der versucht halt wirklich immer eine Sonderlocke für jeden Gegner zu finden. Ne? Und das ist natürlich die Gefahr, birgt es halt, dass du dich dann mal komplett vertust. Ne?
Ja.
Insofern, ja.
Gut, also als nächstes steht an Elversberg, die, na gut, wie jeder andere auch, gegen Schalke gewonnen haben, aber auf Schalke ist man immer schwerer.
Ja, doch, wir auch, stimmt.
Ja. Aber ja, die eigentlich ganz gut in Form sind als Aufsteiger. Ich war tatsächlich kurz am Überlegen, ob ich die 4 Stunden Hinfahrt und Rückfahrt am selben Tag antreten soll. Habe ich dann dagegen entschieden. Ich nutze lieber die Chance, zur U21 zu gehen. Also ich wollte die Familie da nicht doppelt belasten innerhalb von 6-7 Tagen mit dem Fehlen. Und da ist die U21 das Einfachere. Wird jemand von euch nach Elversberg fahren?
Nein, ich ist weit, weit weg. Nee, also da ist keine Zeit und kein Platz für den Termingeländer. Vor allen Dingen ist danach auch direkt DFB-Pokal, oder?
Genau, Marco, da wollte ich doch. Ich bin mir sicher, das ist, oder? Lass mich kurz gucken. Das müsste. Ja, doch, die Woche danach direkt.
Stimmt.
Nee, da kommt noch
nicht
eine.
Danach
kommt noch eine dazwischen. Da kommt noch das Spiel. Okay. Welches Spiel kommt noch? Da müsste noch ein Heimspiel dazwischen kommen, ne? Gegen
Hannover und dann.
Hannover
genau.
Und ja. Dann kommt Leverkusen und dann direkt Hamburg. In Leverkusen werden wir vor Ort sein. Also ich zumindest. Marco, du glaube ich auch, ne, oder?
Ja, ich bin auch da.
Und der Stefan wird auch vor Ort sein. Das heißt, wenn es nicht schon Grund genug wäre, im Achtelfinale nach Leverkusen zu fahren, ist es sicherlich ein Grund. Darf man das überhaupt verraten, dass Stefan vor Ort sein wird? Ist das schon?
PSGVO.
Wer weiß eigentlich noch, wer Stefan ist?
Ja, stimmt. Stimmt heute. Naja, die Insider wissen es. Also, vielleicht ist er auch nicht vor Ort. Vielleicht habe ich mir das auch noch ausgedacht. Das ist nur Wunschdenken. So. U21 hat gegen Felbert gespielt, durch ein sehr sehenswertes Tor vom Kollegen Ansa, hat dann die Führung gebracht. Und danach hat man es direkt wieder.
Ja, quasi.
Geschenkt.
In den 4 Minuten danach quasi das Spiel durch mehlig gedreht worden. Ne?
Ja.
Ansa hat sein 7. Tor im 12. Spiel gemacht. Ja, und dann haben wir zum Glück noch also irgendwie ist mir aufgefallen, in der Regionalliga fallen viele Tore in der Nachspielzeit irgendwie. Die Teams scheinen am Ende echt Platz zu sein. Zumindest machen wir oft dann irgendwie eine Bude und kassieren natürlich auch ab und zu ein.
Ja.
In der 93. haben wir noch den Ausgleich gemacht. Und unser Keeper Arne Schulz ist für die U21 nominiert. Ja. Gibt es auch einen findet Tweet ihr, auf.
Nationalmannschaft, ja.
Findet ihr es nicht auch krass, dass Ansa dann noch in der Profimannschaft im Kader ist und dann auch noch spielt, also auch wenn es nur kurz war?
Ja, das zeigt ja, wie viel man auf ihn hält, ne? Wie viele Stücke man ja auf ihn hält. Finde ich aber auch krass, ne? Bei anderen heißt es immer, ja, der war in der zweiten, der nehmen wir den ja nicht da auch noch rein oder so, ne? Oder andersrum halt, ne? Ja, gut, das zeigt aber auch, dass die zweite einen Goalgetter braucht, ne? Um sich in der Liga halten zu können, wahrscheinlich.
Ja, wenn er sich fit fühlt, ne? Also ich meine, wir haben auch ein bisschen, wir haben auch ein bisschen einen Schaden davon getragen, von den letzten anderthalb, zwei Jahren, wo wir, was Verletzungen angeht, irgendwie jedes Mal Angst haben, wenn ein Spieler 90 Minuten
nicht spielt. Ja, ganz genau. Also man will den, glaube ich, schon so viel Zweitliga-Erfahrung schnuppern lassen, wie es geht, ne?
Ja.
Also klar, jetzt hatten wir ihn beim 1-3 eingewechselt gegen Nürnberg, aber trotzdem, also das nützt dem ja schon alles.
Jetzt fällt, jetzt schreibt der Chat gerade etwas, was wir komplett ignoriert haben. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob das ein gutes Thema noch ist, aber finde es krass, dass Floto und Ansa den Vortritt vor Kruse bekommen haben.
Finde ich nicht krass.
Ja, Ansa hat er doch gar nicht, der war doch auch.
Der war auch gar nicht da, ne?
Der war auch.
Kruse hat den Nacken gehabt.
Genau.
Also wer, also wenn man etwas reininterpretieren möchte in Pressekonferenzen, wie ein Trainer antwortet, könnte man mal gucken, als die Frage kommt, wo war denn Kruse? Und Kwasniok einfach nur kurz hochguckt und sagt, der hatte einen Nacken. Einfach gar nicht. So, mehr, das war's. Mehr, ne? So einfach so. Bitte?
Ging um zwei Spieler, also zu zwei Spielern. Nacken und ich glaube, weiß ich, Heuer oder so, noch nicht fit oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Rohr war auch nicht
im Rohr, Kader. Rohr, genau, ja. Was mit Rohr war.
Ja. Ja, das, klar, also ich meine, ich denke, das Kapitel Kruse hat halt nicht funktioniert. Das ist halt so. Und vielleicht funktioniert es nochmal, aber ich glaube nicht, dass der noch viel spielen wird. Und ganz ehrlich, so wie es die letzten Wochen gelaufen war, gab es auch keinen Anlass. Also da bin ich dann auch dabei, dass man so junge Spieler mitnimmt, die auch Erfahrung sammeln. Und wenn er jetzt wirklich was hatte, das weiß ich ja nicht. Dann
ja,
eine Spekulation.
Also es läuft
immer, mal dem Trainer.
Ja, also ich, so es fühlt sich im Moment so an, wie so das Gefühl von vielen vor dem Transfer war. Sicherlich ein guter Spieler, ob das
Hose war Sushi essen in Berlin, wird gerade geschrieben.
Ja.
Ja. Mein Gott. Ich meine, guck mal, nach dem Spiel in Karlsruhe, oder war es Freiburg, ist er mit dem Privatjet nach Berlin geflogen. Die Mannschaft ist dann geschlossen nach Hause gefahren und er ist halt geflogen und weg. Das ist halt, das kann man machen, ne? Das ist aber in so einem Mannschaftsgefüge irgendwie auch nicht so cool. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Spieler ihn jetzt nicht mehr mögen, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber von außen drauf geguckt, fahre ich doch mit einer Mannschaft zurück, dann kann sie ja immer noch fliegen. Also kann sie ja immer noch dann, weiß ich nicht, finde das sowieso komisch, dass er ständig in Berlin rumläuft und da, also entweder konzentrierst du dich auf den Verein und trainierst hier und bist dann auch hier und auch mit dem Kopf hier oder du machst halt irgendwie ab und zu mal einen Ausflug nach Paderborn, aber dann funktioniert das in so einem Leistungssystem hier nicht, in so einem Verein, wo halt inzwischen viele, zumindest für die zweite Liga, sehr talentierte Spieler auf ihre Chance lauern. Ist ja nun mit Verlaub auch nicht mehr der schnellste, denke ich. Und ja. Aber es wirkt, ich hatte ein bisschen das bewusst so nicht aufgeschrieben ins Vorbereitungsdokument, weil ich vielleicht tut man ihm auch Unrecht. Ich,
das kann nämlich
wie gesagt,
sein,
ja. Man weiß das bin nicht ja nicht außen. Da involviert so sehr, dass ich das wüsste. Ich habe mit Herrn Kruse noch nicht ein Wort gewechselt, also keine Ahnung.
Ja.
Der sagt auch nicht Hallo, wenn du ihn so also,
er grüßt kannst
nicht. Neben ihm stehen.
Skandal. Schickt das mal der Bild-Zeitung. Skandal. Kruse grüßt in Paderborn grüßt, niemanden. Grüßt
Podcast-Moderator nicht.
Ja. Okay. Ja,
lass uns mal warten. Ich meine, der hat ja, wenn er gespielt hat, einen ganz guten Impact gezeigt.
Find
vielleicht
ich
kommt da ja nochmal was bei rum.
Ja, kann ja sein, ne?
Genau.
Kann ja sein, dass auf einmal gegen Elvers, das wäre ein typischer Kwasniok, wenn er auf einmal gegen Elversberg in der Startformation steht und einen Doppelpack macht.
Das stimmt. Da gebe ich jetzt zu. So, dann hattest du noch Kevin Boden von dem FC Düren, hat Kevin auf die Scouting-Liste gesetzt.
Ja, absolut.
Ja.
24 Jahre alt, ist in Anführungsstrichen gescheitert beim 1. FC Köln. Und dann, glaube ich, in Nürnberg. Der Trainer von Düren ist derjenige, der ihn auch in Köln ausgebildet hat und dann in Nürnberg auch mitgenommen hatte oder sowas und ist jetzt zum MSV Duisburg gewechselt.
Der
man
Trainer?
Spekuliert also, dass
oder
Herr
wer?
Goden mit bereits 9 Toren und 7 Vorlagen nach 12 Spielen, also Topscorer der Liga, dass der nicht mehr lange in Düren spielen wird. Und das wäre eigentlich so ein Spieler für uns, der wieder die Karriere in Anschwung bringen will.
Was spielt er für eine Position?
Ja, ich weiß gar nicht, ob der eher im offensiven Mittelfeld hängende Spitze ist. Stürmer ist er nicht.
Wie heißt der?
Kevin Goden.
Kevin.
Richtig, richtig schönen Vornamen, finde ich. Der Nachname könnte man, wenn man ein bisschen undeutlich spricht, auch anders. Aber egal.
Da gibt es einen schönen Artikel zu, wenn ihr mal im Kicker
sucht. Okay, Mittelstürmer rechts außen. Mhm.
Ja.
Also 7 Vorlagen fand ich halt vor allem beachtlich, ne? Dann, also wenn du nur Tore schießt, also das ist klar, es ist in Anführungsstrichen nur die Regionalliga.
Nürnberg, Braunschweig, 1860 und von 1860 2 dann nach Düren.
Stimmt.
Mhm. Also er war eine Jugend.
Sagt selbst in diesem, ich habe da einen Link rausgesucht. Sagt selbst, dass er seine Karriere halt wieder, also das ist ja für einen 24-Jährigen sind das ja schon ein paar Stationen, die du da gerade aufgezählt hast, ne? Ja. Aber davon gibt es sicherlich ganz viele in der Regionalliga. Und ich fand das nur irgendwie, der ist mir ins Auge gestochen, als ich mir die Torjägerliste wegen Ansa anguckte, mit 12 Spielen und 7 Toren. Und dann gesehen habe, dass der halt noch 7 Vorlagen dazu hat. Fand ich das schon spannend.
Ja.
Ja, stimmt.
Mal gucken, Kevin, ob das noch was wird, ob wir den Namen noch mal hören werden. Dann kannst
dann
du auf jeden Fall drauf
Hashtag verweisen. Kaderklass regelt wieder.
Genau. Gut. Nächste Woche Montag, 19 Uhr Lippstadt, U21, 19 genau. Uhr. Da werden wir wahrscheinlich keine Aufnahme machen. Also ich, wenn wir da Marco und ich hingehen, ich glaube nicht, dass wir um 21 Uhr dann hier zu Hause sind und noch einen Podcast machen, oder, Marco?
Ja, einfach aus dem Stadion.
Genau.
Ich nicht. Also wir werden sicherlich in der Woche danach von unseren Erfahrungen berichten. Das werden wir schon machen. Gehe ich von aus. Also nach dem Spiel.
Ich habe das auch gar nicht dahingeschrieben. Das steht schon seit Wochen. Da machen wir eine Aufnahme.
So. sehr gut. Also wir werden dann wahrscheinlich den nächsten, bevor wir gleich noch kurz auf die Ex-Spieler gucken. Oder ist das nicht aktualisiert?
Das ist nicht aktuell. Ja,
ist das nicht
machen
aktuell,
wir heute, glaube ich, nicht.
Da machen wir das heute nicht. Und dann hören wir uns also wieder. Am 27.11. in 14 Tagen und den einen oder anderen hören und sehen wir bestimmt nächste Woche in der Home Deluxe Arena.
Die U1 vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen.
Ach so, es ist noch die U31. Der Chat schreibt, die U31 spielt noch gegen Estland in der Home Deluxe Arena. Mein Gott, der Platz wird ja richtig.
Jetzt hätte ich noch tippen gegen Elversberg.
Ja, stimmt. Auch. Tippen noch vergessen, das vergesse ich mal ganz gerne. Aber der Platz wird ja richtig, also er sah auch richtig nicht so doll aus jetzt, ne, gegen Nürnberg. Also jetzt dann noch die U21 und dann noch die zweite von uns und dann wieder, boah, wieder ein Heimspiel. Also da ist echt.
So bestimmt zum Ende der Saison nochmal neuen Rasen.
Oder zum Ende der zur Winterpause.
Gibt es keinen Sonderpodcast in der Länderspielpause? Ah, wissen wir. Mal gucken. Vielleicht. Bisher ist keiner geplant.
Genau. Und tippen. Elversberg, auswärts.
Tippen, ne?
Kevin, was sagst du?
In Elversberg gewinnen wir 5-1. Kommt ein Ausrufezeichen. Du guckst so, hä, was tippt er denn jetzt?
Also Andreas wird ähnlich tippen, 4-0 für uns. Marco, was schätzt du?
Oh, ich glaube auch, dass wir da gewinnen. Also ich glaube 2-1.
Also mein Unentschieden-Tipp hat einmal funktioniert gegen Karlsruhe. Letztes Mal ist er in die Hose gegangen, deswegen werde ich mich davon wieder abkehren.
Jetzt steht es auch im Chat, Doppelpack Kruse, so nämlich, ne?
Ja komm, das finde ich sehr sympathisch. Ich schließe mich an und tippe, dass wir 3-0 gewinnen. 4-0 kann ich nie machen, das wäre anmaßend.
Das passt. Wir wollten jetzt eigentlich aufhören, ne? Aber ich habe ich gucke immer gerne die Schalke Podcast, nenne ich es mal, 1904, da sprechen die halt 19, ne, und 04.
Minuten über Schalke oder was?
Ja, genau. Alles Journalisten, aber ist total geil, weil die Journalisten dort sind halt auch, da weißt du halt direkt, dass es auch Fans sind. Und die haben dann nach der Niederlage gegen Elversberg, wie oft dieser Satz fiel, da muss man auch jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Das ist verdammt nochmal nur Elversberg. Vor zwei Jahren haben wir noch, vor Jahresfrist haben wir gegen den FC Bayern München in der Bundesliga gespielt. Elversberg hat vor zwei Jahren noch in der Regionalliga vor 561 Zuschauern, ich habe es nachgeguckt, vor 561 Zuschauern gespielt und wir verlieren zu Hause 1-2 gegen Elversberg. Das ist nur Elversberg. Deswegen, ich muss gerade schmunzeln, wie wir so tippen.
Ja, wenn wir mit der gleichen Einstellung in das Spiel gehen, dann werden wir da auch verlieren.
Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber ich finde, es ist einfach immer wieder lustig, wie Aufsteiger grundsätzlich als mit hohen Niederlagen nach Hause abgestempelt werden.
Ich weiß gar nicht, wer war das noch? Lucien Favre, als wir 3-0 zur Halbzeit in Dortmund geführt haben. Das war ja ähnlich, ne? Also das Publikum war, glaube ich, nicht nur wütend, weil sie 3-0 zurücklagen, sondern weil sie gegen Paderborn 3-0 zurücklagen. So, ne?
Das ja, ich dann klar. Immer, aber das, ich meine, haben sie auch recht bei Schalke, ne? Also es ist ja schon krass. Also, ja. Aber so ist es halt. Und ich meine, Elversberg ist nicht zu unterschätzen. Ist eine Wundertüte, glaube ich, zu Hause. Ist das ein glaube ich, gar nicht so einfach. Also bei denen zu spielen, die Anreise ist lang. Mal gucken. Aber ich bin eigentlich ganz überzeugt, dass unsere Mannschaft eine Ansage, eine Reaktion zeigen wird. Musiala ist auch wieder dabei, dann wahrscheinlich, wenn er sich nicht verletzt. Und so weiter und so fort. Heuer ist vielleicht wieder zurück. Das heißt, wir haben wieder ein paar mehr Optionen, was das angeht. Mal gucken.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Macht's gut.
Bis dahin.
Genau. So machen wir das. Bis dann. Ciao.